ARD.
Der Selfmade-Gentest zu Hause ist ja eigentlich ganz einfach. Mit so einem langen Wattestäbchen innen im Mund an der Wange rumschuppern, ab ins Plastikröhrchen und ins Labor. Kennt man aus dem Film oder meinetwegen auch vom Vaterschaftstest. Und das Gute an DNA-Analyse, die ist immer eindeutig. Und weil solche DNA-Daten inzwischen in großem Stil auch von Hobby-Ahnenforschern gesammelt werden, greift da gern auch immer öfter die Polizei drauf zurück. Ahnenforschungsdatenbanken, sind die neue Wunderwaffe der Polizeiarbeit?
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Hallo, ich bin Birgit Magira, heute zusammen mit
Renate L.
Hallo.
Wir haben vor ein paar Monaten, Renate, hier schon mal über DNA-Analyse gesprochen. Da ging es um Ahnenforschung und wir reden jetzt eigentlich auch wieder drüber indirekt sozusagen.
Ja, weil eben immer mehr Menschen für ihre Familienforschung einen DNA-Test machen, um nach Vorfahren oder Verwandten zu suchen. Das war unser Thema im Dezember. Und auch ihre Stammbaumdaten veröffentlichen. Kann das der Polizei helfen, Mörder zu finden, vor allem bei sogenannten Cold Cases?
Also das sind Taten, die sehr weit zurückliegen und wo bisher der Mörder nicht gefunden worden ist.
Genau, wie bei einem Fall in Schweden. Der wurde nach 16 Jahren aufgeklärt, mit Hilfe von DNA-Daten aus der Familienforschung.
Heißt das, jeder bisher unentdeckte Mörder muss jetzt damit rechnen, morgen vielleicht doch noch geschnappt zu werden? Sind diese Ahnenforschungsdatenbanken sozusagen das neue Supertool der Polizeiarbeit?
Sie sind schon ein Supertool, allerdings nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Aber schauen wir doch erstmal auf den Fall in Schweden.
Im Oktober 2004 werden in der südschwedischen Stadt Linköping ein 8-jähriger Junge und eine 56-jährige Frau ermordet. Am helllichten Tag, auf offener Straße. Die Polizei ermittelt intensiv, vernimmt 9000 Zeugen, analysiert 6500 DNA-Proben von Männern aus Linköping und sichtet 40.000 Dokumente. Ohne Erfolg. Doch dann erfährt die schwedische Polizei aus den Medien, dass in den USA nach 40 Jahren ein Serienmörder und Vergewaltiger mit Hilfe der DNA-Genealogie gefasst werden konnte. Die Ermittler wittern eine neue Chance und machen es wie die Kollegen in den USA. Sie speisen die DNA-Spuren des Täters vom Tatort in genealogische Datenbanken ein, in denen Familienforscher aus aller Welt mit ihrer DNA nach Verwandten und Vorfahren suchen. Zuerst suchen sie unter den Familienforschern entfernte Verwandte des Täters. Dann nach dem einen Vorfahrenpaar, von dem der Täter und die Familienforscher abstammen, 4, 5 Generationen zurück. Als nächstes suchen sie alle Nachfahren dieses Paars. Und so entsteht ein großer Stammbaum bis hinein in die Jetztzeit. In dessen jüngster Generation müsste der Täter sein. Und tatsächlich, auf diese Weise kommen sie in ihren Ermittlungen einen entscheidenden Schritt weiter. Am Ende gelingt es ihnen schließlich auch, den Doppelmörder von Linköping zu fassen, 2020, also 16 Jahre nach der Tat. Er wurde inzwischen verurteilt.
Das ist aber schon ein außergewöhnlicher Fall, oder?
Ja, und er hat dazu geführt, dass solche Ermittlungen in Schweden jetzt für Mord und schwere Vergewaltigung unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sind.
Aber ist es wirklich lohnenswert für die Polizei?
Ja, das sieht man schon weltweit. Linköping ist ja nicht der erste spektakuläre Fall. Wie schon erwähnt, gab es den besonders krassen Fall des Golden State Killers in den USA, der weltweit bekannt wurde und der ja auch die schwedische Polizei inspiriert hat. Da ging es um 13 Morde und 45 Vergewaltigungen. Die letzte Tat lag rund 40 Jahre zurück, als er aufgeklärt wurde. Das war 2018.
Ein Riesenerfolg.
Ja, also das ist eben deswegen so bekannt geworden, weil dieser Fall mit dem Golden State Killer auch so bekannt war. Und in den USA hat man mit dieser Methode seither über 300 Täter gefasst, oft viele Jahre nach der Tat, und mehr als 600 unbekannte Tote identifiziert. Denn auch das kann man mit der Methode sehr gut machen. In der EU laufen Pilotprojekte in den Niederlanden, Estland und Tschechien, wie vorher eben auch in Schweden, das war auch ein Pilotprojekt. Und in Schweden tritt eben jetzt nach diesem großen Erfolg ein Gesetz in Kraft, das diese Methode zum Teil der Strafverfolgung macht, ebenso in Dänemark.
Diese Familienstammbäume, da forschen ja mittlerweile immer mehr, es ist ein regelrechter Trend. HP Kerkeling hat es auch vorgemacht, mit Hilfe von DNA-Tests nach Verwandten und Vorfahren suchen. Wenn man jetzt da seine Daten und seine DNA abgibt, fließt die dann automatisch in Polizeiermittlungen mit ein und man selber, also die Kunden dieser Datenbanken, ahnen gar nichts davon?
Nein, automatisch nicht. Wenn man sich bei diesen Datenbanken anmeldet, wird man gefragt, ob die eigenen Daten von der Polizei genutzt werden dürfen. Und bisher gibt es auch nur 2 Datenbanken, die Polizeiermittlungen erlauben. Die werden beide in den USA betrieben, enthalten aber Daten von Menschen aus aller Welt. Die beiden Datenbanken heißen Family Tree DNA und GetMatch. Dass man zustimmen muss, ob die Polizei die Daten nutzen darf, zeigt schon, es gibt Kritik, vor allem im Punkto Persönlichkeitsschutz, wenn ferne Verwandte eines möglichen Verbrechers nichtsahnend in Ermittlungen landen. Manche Menschen ist dabei unbehaglich, warum auch immer.
Kann man irgendwie nachfühlen. Aber kannst du noch mal genauer erklären, wie das funktioniert?
Als erstes braucht man eine DNA-Spur vom Tatort. Die wird bei Family Tree DNA analysiert und die Daten werden dann auch bei GetMatch eingespeist, um die Täter-DNA mit möglichst vielen Personen vergleichen zu können. Und die weiteren Recherchen in diesen Datenbanken übernimmt dann ein professioneller Genealoge oder eine professionelle Genealogin. Als erstes wird nach Verwandten des Täters gesucht. Das sind meistens Cousins und Cousinen dritten, vierten Grades, vielleicht auch mal zweiten Grades. Man muss das eine Vorfahrenpaar finden, von dem alle diese Menschen abstammen. Außer den DNA-Daten braucht man dafür auch historische Dokumente wie Geburts-, Heirats- und Sterbedaten.
Klingt schon recht aufwendig. Wie lange dauert so ein Abgleich dann?
Das kann Wochen dauern, wie in Schweden, oder Monate oder Jahre, oder es kann auch nie gelingen. Entscheidend ist, dass die richtigen Personen in der Datenbank sind. Vielleicht muss man einige Zeit warten, kommen ja immer wieder neue dazu. Und wenn man das eine gemeinsame Vorfahrenpaar gefunden hat, folgt die nächste Phase. Jetzt geht's wieder zurück in die Gegenwart. Man braucht alle Nachfahren dieses einen gemeinsamen Vorfahrenpaars, nicht nur die, die man vorher schon hatte, sondern auch sämtliche Geschwister und deren Kinder. Und im 19. Jahrhundert hatten manche Familien sehr viele Kinder. Und auch hier braucht man wieder die historischen Dokumente, Geburten, Heiraten, Todesfälle. Und am Ende enthält der Stammbaum viele hundert Menschen, bis man in der Generation ankommt, in der die gesuchte Person sein müsste.
Das heißt, der Name des potenziellen Täters steht dann dort im Stammbaum.
Ja, aber natürlich auch noch viele andere Namen. Zunächst weiß man nicht, wer es ist. Das herauszufinden ist dann wieder die Aufgabe der Polizei. Klassische Ermittlungsarbeit. Also könnte die Person am Tatort gewesen sein, hat sie ein Alibi und so weiter. Aber während die Polizei ursprünglich keine Anhaltspunkte hatte, nach wem sie suchen soll, weil es keine Beziehung zwischen Opfer und Täter gibt, ermittelt sie jetzt, dank Ahnenforschung, in einer überschaubaren Personengruppe.
Und trotzdem nochmal die Frage, weil es so aufwendig klingt, lohnt sich das dann wirklich?
Ja, es ist schon aufwendig, aber klassische Polizeiermittlungen, die können gerade in solchen schwierigen Fällen, wo eben eine Beziehung zwischen Täter und Opfer fehlt, noch viel aufwendiger sein. Mit zehntausenden Arbeitsstunden, vielen Zeugen, hunderten Hinweisen aus der Bevölkerung und so weiter.
Aber du hast vorhin schon mal angedeutet, manchmal läuft es auch ins Leere. Unter welchen Voraussetzungen funktioniert diese Methode tatsächlich?
Entscheidend ist, dass die Spur am Tatort von einer Person stammt aus einem Land, wo viele Menschen sich mit DNA-Genealogie beschäftigen und wo es auch die historischen Dokumente gibt, die man braucht. Da sind wir dann in Europa, Nordamerika, Australien, Neuseeland. Da wurde das auch überall schon ausprobiert. Schweden ist besonders geeignet, weil sich dort sehr viele Menschen für die Familienforschung begeistern, auch sehr viele schon mit Hilfe ihrer DNA forschen. Und es gibt auch all die Dokumente, die man braucht.
Das heißt konkret, wie viele Leute in einem Land müssten ihre DNA schon abgegeben haben in so eine Datenbank?
Das ist erstaunlich wenig. Wenn nur 2% einer Bevölkerung in so einer genealogischen Datenbank vertreten sind, könnte man zu jeder Person in dieser Bevölkerung mindestens einen Cousin oder eine Cousine zweiten Grades finden. Das wäre ausreichend für eine erfolgreiche Mördersuche. Wie hoch der Prozentsatz für verschiedene Länder derzeit ist, weiß man aber nicht.
Und woher weiß man vorher, dass die Spur zum Beispiel am Tatort von einem Menschen aus Europa stammt?
Aus der DNA. Die zeigt, ob eine Person zum Beispiel aus Mitteleuropa oder aus einer Region in Asien kommt. Wir tragen alle die Geschichte unserer Herkunft in unserer DNA. Das sind bestimmte markante Konstellationen, die aber nichts mit unserem Aussehen zu tun haben.
Du hast vorhin gesagt, es gibt nur 2 Datenbanken, die das überhaupt erlauben und die werden in den USA betrieben. Und das klingt jetzt echt nach Datenschutz-Albtraum, sage ich mal, Spuren von einem Tatort dort in den USA einzuspeisen.
Die Frage hat man natürlich in allen EU-Ländern klären müssen, in denen es diese Pilotprojekte gab oder noch gibt. Dazu haben sich Gerichte und Datenschutzfachleute geäußert. Und das Ergebnis war, es ist möglich, aber es gibt ganz strenge Regeln. Zum Beispiel bleiben die DNA-Daten vom Tatort für andere Nutzer der Datenbank unsichtbar. Sie finden ihn also nicht als Verwandten, nur umgekehrt. Und von den Familienforschern in den Datenbanken werden nur Daten verwendet, die sie selbst veröffentlicht haben und für die Polizei freigegeben haben. Außerdem Daten von Standesämtern und ähnlichen Institutionen, die in Archiven frei zugänglich sind.
Gut, es ist dann doch ein großer Aufriss, der da gemacht wird. Mit der Methode wird man dann sicher keine Autodiebe oder Kleinkriminelle suchen.
Nein, in allen Ländern, in denen die forensische DNA-Genealogie zulässig ist, wird sie nur bei sehr schweren Straftaten angewendet. In Schweden sind es Mord und schwere Vergewaltigung. In Dänemark auch Terrorismus oder andere besonders schwere Straftaten. Die werden da nicht genauer genannt. Außerdem muss die Polizei alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Deswegen sind es so oft diese lange zurückliegenden Cold Cases, in denen die Methode zum Einsatz kommt. Aber es gibt ja noch eine zweite Anwendung für die Methode. In den USA wurden ja rund doppelt so viele unbekannte Tote identifiziert wie Straftäter gefasst. Tatsächlich ist das hinsichtlich Datenschutz in der EU aber eine andere Situation als bei der Suche nach einem Gewalttäter. Zumindest wenn nicht klar ist, dass die Person durch eine Straftat ums Leben kam. Dann fällt das nämlich nicht unter das Strafrecht und es gelten andere Regeln. Deswegen steht die Identifikation von Toten in Schweden und Dänemark auch nicht im Gesetz. Die Polizei hätte die Möglichkeit aber gern gehabt.
Okay, also Ermittlungen mit DNA-Informationen aus Ahnenforschungsdatenbanken. Nur unter strengen Voraussetzungen. Das ist jetzt in Dänemark und Schweden gesetzlich zulässig. Andere EU-Länder haben Pilotfälle und probieren es aus. Wie ist es bei uns in Deutschland?
Da läuft nichts in der Richtung. Wir sind davon weit entfernt. Es gibt sowas wie eine Schmalspurfamilienforschung in der Polizeidatenbank, in der DNA-Daten von Tätern gesammelt werden. Das machen aber alle anderen Länder auch. Also, wenn man eine Spur vom Tatort einspeist und es zeigt sich ein Fast-Treffer, kein Volltreffer, dann kann man daraus schließen, die Spur stammt von einem nahen Verwandten der gesuchten Person, die schon in der Datenbank ist. Eltern, Kinder, Geschwister, mehr geht da nicht. Das hat technische Gründe. Die Polizei analysiert DNA ganz anders als die Genealogiedatenbanken. Diese Datenbanken suchen nach Verwandten. Die Polizei will einzelne Personen identifizieren.
Kannst du die Unterschiede mal genauer aufdröseln?
Also es wird nach komplett unterschiedlichen Typen von Markern in der DNA gesucht, also charakteristische Stellen in der DNA. Die DNA kann man ja mit einem Text vergleichen, der nur aus 4 Buchstaben besteht. Die Polizei sucht nach Stellen, an denen ein Buchstabe sich immer wiederholt, zum Beispiel GGGGGGG. Damit kann man eine bestimmte Person identifizieren oder erkennen, wenn man eine Tatortspur von einem nahen Verwandten hat. Die Genealogiedatenbanken suchen nach kleinen Mutationen, das heißt Stellen, an denen sozusagen der Text verändert worden ist. Da steht ein anderes Wort, könnte man sich vorstellen. Und diese Mutationen werden vererbt. Auf diese Weise kann man Vorfahren oder Verwandte suchen. Also die Verfahren sind ganz unterschiedlich. Aber um zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, was ist in Deutschland erlaubt? Die Polizei darf nicht mal die biogeografische Herkunft ermitteln, was ja in vielen Ländern üblich ist.
Biogeografische Herkunft, das heißt, was du vorher schon erwähnt hast, ob jemand aus Europa oder meinetwegen aus Asien kommt.
Genau, was man wissen muss, um einschätzen zu können, ob die DNA-Genealogie ein Ergebnis bringen konnte. Vor ein paar Wochen haben die Justizminister von Baden-Württemberg und Bayern vorgeschlagen, das in Deutschland zu erlauben. Das wurde aber von den anderen Bundesländern abgelehnt. Beim Stichwort Herkunft schrillen in Deutschland sofort die Rassismus-Alarmglocken. Was aber in dem Fall überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Fachleute in der Rechtsmedizin möchten die Herkunft ermitteln, um die Analysen, die erlaubt sind, besser zu machen.
Okay, also in Deutschland wird auf absehbare Zeit mit DNA aus Ahnenforschungsdatenbanken nicht polizeilich ermittelt. Aber jetzt könnte es ja sein, ich habe über ein paar Generationen nach hinten Verwandte in Schweden oder Dänemark und da könnten meine Daten, obwohl aus Deutschland stammen, ja durchaus in solche Ermittlungen reinrutschen.
Ja, das stimmt.
Du machst selber Ahnenforschung, macht dir das keine Bauchschmerzen?
Nein, wenn ich einen Cousin hätte, egal wie vielten Grades, der jemanden ermordet oder vergewaltigt hat, dann möchte ich gern, dass der gefasst wird und dafür dürfen meine Daten auch gerne verwendet werden. Nicht alle Familienforscherinnen und Familienforscher sehen das so. Da geht es vor allem um Persönlichkeitsschutz. Aber es gibt genug, die dazu stimmen, um viele Fälle aufzuklären. Das hat man ja gesehen.
DNA-Daten aus Ahnenforschungsdatenbanken für die polizeiliche Arbeit jetzt in Dänemark und Schweden erlaubt, in Deutschland noch lange nicht. Renate L. war das. Danke für deine ausführlichen Erklärungen. Du hast auch gerade erst einen Artikel dazu ins Internet gestellt?
Ja, das ist ein Artikel im GenWiki, dem genealogischen Wiki, mit dem Titel Forensische DNA-Genealogie. Und da sind einige Links drin zu interessanten Texten, bei denen man sich da noch weiter rein vertiefen kann. Die muss man zum Teil übersetzen, aber das funktioniert eigentlich sehr gut im Internet.
Findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Ich bin Birgit Magira, sag danke fürs Zuhören bis hierher bei IQ. Wir hören uns.
Tschüss.